27 Schriften umfasst das Neue Testament. Da könnte man leicht den Überblick verlieren. Neben den 4 Evangelien gibt es zahlreiche Briefe, die kaum gelesen werden. Wer weiß schon, was im Judasbrief steht oder im 2. Petrusbrief. Außerdem widersprechen einige Texte einander. Sollen Frauen reden oder schweigen? Soll man gegen den Zeitgeist ankämpfen oder sich lieber anpassen? Und haben wir die Apokalypse wirklich verstanden? Der Crashkurs Neues Testament von Bibelwissenschaftlerin Elisabeth Birnbaum, illustriert von David Kassel, legt den Zugang über 3 Farben. Ein helles Türkisblau symbolisiert die, die Jesus nachfolgen und an ihn glauben. Sie müssen sich entscheiden zwischen Gelb und Rot, Gott und dem Bösen, der Liebe oder dem Teufel. Elisabeth Birnbaum.
Also das helle Türkisblau, das steht für das Christentum, für Christus und für den Glauben an Christus. Wir haben da lang wirklich uns Gedanken gemacht auch über die Farbe und wir wollten einerseits die Kontinuität zum Gottesvolk damit zeigen. Das Gottesvolk, das im Crashkurs Altes Testament so ein Blaugrau hat, oder halt das Judentum an sich, auch dieses Blaugrau. Und auf der anderen Seite aber auch zeigen, natürlich, man kann das nicht in eins setzen, weil hätten wir jetzt gesagt, das Christentum kriegt auch wieder die Farbe Blaugrau, dann würden wir damit sagen, nur das Christentum gehört zum Gottesvolk und die anderen nicht. Ja? Und das wollten wir natürlich überhaupt nicht. Sondern dass es quasi eine Schattierung dieses Gottesvolkes ist, das sich dann in Juden und Christen erst aufspaltet. Das wollten wir mit dieser Farbgebung andeuten.
Elisabeth Birnbaum ist Direktorin des österreichischen katholischen Bibelwerks. Ihre Crashkurse gehen auf eine Videoclip-Serie zurück und erscheinen nun in Buchform. Der Grafiker David Kassel hat bereits den Crashkurs Altes Testament illustriert. Auch da schon steht das Rot für alles Böse.
Und die dritte Symbolik, die sich durchzieht, so Farbsymbolik, die wichtigste ist dieses Goldgelb, das eben für das Göttliche steht. Und das war ja auch im Alten Testament so, also das ist gleich geblieben für alles Göttliche, auch für die Liebe als eine göttliche Gabe, auch die Liebe zwischen Menschen als etwas Göttliches. Das ist eben diese dritte große Farbe, die sehr häufig vorkommt.
Türkisblau, Rot und Goldgelb. Dazu zahlreiche Symbolbildchen. Sie bereiten den optischen Zugang zum Neuen Testament. Die Vorschläge des Grafikers David Kassel haben die Autorin begeistert.
Also was mir natürlich sehr gut gefällt, ist dieses Bild, wo sich die an Christus glaubenden Christus anziehen, so mit diesem Leiberl. Also die ziehen sich dann so richtig so ein T-Shirt an, wo Christus drauf ist. Das ist schon ein sehr nettes Zeichen. Oder auch die Darstellung des Teufels, vor allem da gibt es ein Bild, wo er dann von hinten, weil er sich gerade von dannen machen muss, wo man dann nur sein Hinterteil sieht, das ist schon sehr, sehr süß gelungen. Ja, was fällt mir noch ein? Genau, wenn Paulus die Titelseite der Paulusbriefe, wo der Paulus da mit seinem Schwert sitzt und so fast so einen Kugelrücken hat und gerade seine Briefe schreibt alle. Und dann sieht man oben diese Zetteln, wie sie da wachsen. Das sind sehr, sehr nette Illustrationen.
Das wohl entzückendste Bild ist ein Kleiderbügel mit einem T-Shirt, darauf ein Heiligenschein. Das ist der Vers 27 aus dem Galaterbrief Kapitel 3. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Ihr seid nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Sklaven und Freie, nicht mehr männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus.
Dass in dem Moment, wo man sich zu Christus bekennt, soll man das, was man vorher war, ablegen, wie ein Gewand ablegen und eben sich ein neues Gewand anziehen. Man soll sich quasi Christus anziehen, man wird ein neuer Mensch, der dann nicht mehr verstrickt ist in diese Trennung zwischen Judentum und Heiden oder auch zwischen allen anderen Ungleichheiten, sondern alle sind dann sozusagen in Christus eins und haben quasi eben dasselbe Gewand an, dasselbe T-Shirt in dem Fall. Das kommt natürlich bei uns in der Taufe dann auch als Symbolik vor, wo man ja dann auch eben dieses Kleid anzieht. Das hat natürlich seine Wurzeln in diesen Texten. Also in dem Moment, wo man sich wirklich zu Christus bekennt, wird man ein neuer Mensch und sollte man auch dieses Gewand quasi immer tragen.
Und sollte sich auch so verhalten.
Genau, das ist damit gemeint natürlich, dass man mit diesem Gewand, dass es nicht nur was Äußerliches, ein Kostüm ist, sondern dass man dadurch eben wirklich ein neuer Mensch wird und alle diese früheren Spaltungen überwindet. Eigentlich ein sehr schönes, auch ja, friedensstiftendes Symbol.
Elisabeth Birnbaum ist promovierte Bibelwissenschaftlerin, Spezialgebiet Altes Testament. Und sie ist ausgebildete Sängerin. Welche Rolle spielt das Neue Testament in ihrem Leben?
Das Neue Testament, also vor allem die Geschichten des Neuen Testaments, die habe ich natürlich immer schon gekannt und Religionsunterricht und alles. Ich bin aber jetzt rein emotional zunächst mehr mit dem Alten Testament in Verbindung gekommen und vor allem aus meiner sängerischen Vergangenheit. Es gibt halt viel mehr spannende Oratorien im Alten Testament als im Neuen. Ich erinnere mich nur, wie ich 9 war, hat mein Vater, der ja Philharmoniker war und auch dirigiert hat, hat einmal die Johannespassion von Bach dirigiert selber. Und das war für mich schon ein tolles Erlebnis. Und wie ich dann später bei Walter Berry Lied und Oratorium studiert habe, war die Sopranpartie von der Johannespassion auch Teil meiner Abschlussprüfung. Und von daher habe ich zumindest zum Johannesevangelium immer ein sehr emotionales Verhältnis gehabt. Die Hauptarien sind dieses Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten und dann vor allem auch diese wunderschöne Arie Zerfließe mein Herz, dein Jesus ist tot. Also das sind einfach wunderbare Musikstücke, ja.
Als die Sängerin beginnt, Theologie zu studieren, wächst die Begeisterung für das Alte Testament weiter. Dann kommt ein Forschungsprojekt auf sie zu über den christlichen Schriftsteller Hieronymus.
Ich habe ein Forschungsprojekt gehabt, der Kohelet-Kommentar des Hieronymus, zu übersetzen. Ein alttestamentliches Buch, aber er zieht ständig Stränge ins Neue hinüber. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie verflochten das ist und wie spannend das Neue Testament aus der Perspektive des Alten ist. Und da habe ich dann begonnen, mich viel mehr mit dem Neuen Testament zu beschäftigen.
Kein Neues Testament ohne Altes Testament. Der Stern von Bethlehem, der Kindermord des König Herodes, die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten, Jesus, der Davidsohn, der für die Sünde der Welt stirbt. All das nur verständlich vor dem Hintergrund des Alten Testaments.
Das Neue Testament spricht im Grunde aus der Perspektive, mit den Worten, mit den theologischen Motiven des Alten Testaments. Und wenn ich das nicht sehe, dann lese ich das Neue Testament, ja, aber ohne diese Fülle an Anspielungen, Assoziationen, Motiven, die da dahinter stecken. Also ich kann es natürlich lesen, aber zum Beispiel gerade diese Kindheitsevangelien, dieser Stern, dem da die Magier, die Magoi da folgen, da kann ich mich natürlich jetzt auch fragen, ja, welche astronomische Besonderheit war das? Und das wird ja auch sehr häufig gemacht. Aber wenn ich da den alttestamentlichen Bezug sehe, dass das auf diese Prophezeiung des Bileam anspielt, der da von einem Stern spricht, der über Jakob aufgeht, wo gleichzeitig klar ist, Edom wird da eine empfindliche Niederlage erleiden und Edom, Idumea, das führt uns direkt zu Herodes. Also ist kein Wunder, dass der Herodes dann erschrickt, wenn er von diesem Stern hört. Ja? Und die Schriftgelehrten, die kennen diese Anspielung. Ich würde sogar so sagen, wenn Jesus kann im Grunde 100-mal in Bethlehem geboren sein, aber die Evangelisten würden das nicht erzählen, wenn Bethlehem nicht die Stadt wäre, die mit David verbunden ist und wo sie damit aussagen können, das ist Sohn Davids. Weil die Evangelisten erzählen nur das, was fürs Verstehen dieses Jesus von Nazareth wichtig ist und nicht, weil es halt dann und dann so passiert ist. Und diese Anspielungen oder zum Beispiel, wenn in der Erzählung von der Passion und vom Tod Jesu, wenn da so viele Motive aus den Gottesknechtliedern, also auch wörtlich eingespielt werden, ja, dann ist das ein Mittel, um diesen Tod nicht nur zu erzählen, sondern gleich zu deuten als das, was er ist, als eben ein Tod für die Sünden der anderen.
Elisabeth Birnbaum, kann man Ihren Crashkurs Neues Testament auch ohne den Crashkurs Altes Testament lesen?
Doch, das kann man natürlich schon. Aber vielleicht ist es mir gelungen, im Crashkurs Neues Testament ein bisschen diese Bezüge so anzudeuten, dass man danach einfach neugierig aufs Alte Testament auch wird. Das würde ich mir zumindest wünschen.
Jeder der 27 Schriften des Neuen Testaments widmet Elisabeth Birnbaum genau 4 Seiten in ihrem Crashkurs. Die Evangelien werden nicht wichtiger genommen als die Briefe. Und es sind viele Briefe, die meisten von Paulus, zumindest von Paulus unterzeichnet. Haben wir ein Paulus-Christentum? Und wie soll man mit problematischen Aussagen von Paulus umgehen, über die Frauen, die Sklaven oder die Juden?
Also ganz persönlich muss ich sagen, ich mag Paulus mit all seinen Ecken und Kanten. Also es gibt einige Aussagen, die mich ärgern und die man im Kontext der Zeit lesen muss. Ich denke, ja, natürlich hat Paulus das Christentum sehr mit seiner Theologie mitgeprägt. Da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel. Andererseits, durch ihn ist diese Bewegung um Jesu überhaupt erst mal quasi Theologie geworden. Also wenn man dann Gemeinden gründet, wenn das Ganze dann eine Institution im weitesten Sinn werden soll, dann kommen ganz neue Fragen, als wenn da die Menschen, die direkt um Jesus waren, da mit ihm eine Zeit lang ihr Leben verbringen. Ja. Eben auch diese genauen Deutungen, was bedeutet das für das Verhältnis mit dem Judentum, für das Verhältnis mit dem Heidentum und so weiter, das ist ja nicht trivial und das musste gemacht werden. Dass das natürlich in manchen Punkten auch angeeckt hat oder auch bis heute manches aneckt, ist dabei auch klar. Aber man müsste da eben auch noch genauer hinschauen, in welchem Kontext er davon gesprochen hat. Also zum Beispiel, manche seiner Aussagen stehen eben ganz in dem damaligen patriarchalen Weltbild. Oder auch in dem Weltbild, dass es eben Sklaven gibt. Das ist halt damals so gewesen. Wenn er dann aber manchmal Sätze sagt, die das ein bisschen aufbrechen, also eben der Mann muss ja auch seine Frau sehr gut behandeln, das betont er ja auch sehr, obwohl er dieses Weltbild nicht aufbricht, ja, dann haben wir jetzt 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können sagen, ja, Paulus spricht in einem patriarchalen Weltbild, das wollen wir auch wieder haben. Oder wir sagen, Paulus spricht im Weltbild, das es damals eben gegeben hat, und bricht es hier und da sogar noch ein bisschen liberaler auf. Dann wäre das für heute eigentlich fast eine Revolution, weil dann müsste ich sagen, ich orientiere mich an unserer heutigen Gesellschaftsform und breche dann vielleicht sogar dann noch ein bisschen auf in Richtung Gegendiskriminierung von verschiedenen Gruppen, die jetzt noch ein bisschen im Eck stehen und so weiter. Also das sind die 2 Möglichkeiten.
Und was ist mit der Aussage, die Frau solle sich dem Mann unterordnen, denn der Mann sei das Haupt der Frau? Im Epheserbrief, auch dieser ist von Paulus zumindest unterzeichnet. Paulus, der doch die T-Shirt-Metapher geprägt hatte.
Also dass der Mann das Haupt der Frau ist, das war damals, das war so. Ja, das ist nichts, was Paulus erfunden hätte. Und wie gesagt, ich kann die Gesellschaftsordnung dann mitnehmen oder ich sage, aus der Zeit heraus ist er in diesen Sätzen ist er ein Kind seiner Zeit. In anderen Sätzen geht er darüber hinaus. Und können wir das so übersetzen, dass wir sagen, wir sind auch Kinder unserer Zeit, deswegen nehmen wir unsere Maßstäbe, Menschenrechte oder solche Dinge, und gehen da vielleicht auch wieder ein bisschen drüber hinaus. Das wäre die 2. Möglichkeit, die dynamische Möglichkeit. Und ich denke, die ist die weiterführendere.
Man kann sich also getrost an die T-Shirt-Metapher von Paulus halten, nach der alle das gleiche Christus-Leiberl angezogen haben, egal ob Mann oder Frau. Die Rangordnung ist aufgehoben. Noch ein Paulus-Problem gibt es, in dem er Kind seiner Zeit ist.
Was ihm natürlich immer wieder vorgeworfen wurde oder wird, ist, wenn er so herzieht über das Judentum seiner Zeit. Ja. Das ist auch so eine Sache, die man im Kontext lesen muss. Das ist ein großer Unterschied, ob das jemand macht, der aus ganzem Herzen Jude ist und der diese Religion ein bisschen in seinem Sinne weiterentwickeln möchte. Ja. Ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel als Katholikin sage, ja, das und das muss in der Kirche anders werden und das ist nicht gut, als wenn das jemand macht, der eine Fundamentalopposition gegen die Kirche hat, weil ich tue es aus Liebe zur Kirche, ein anderer tut es, weil er die sowieso nicht mag. Und wenn der sich dann auf mich stützt und sagt, ja, die Frau Birnbaum findet ja auch, dass das an der Kirche nicht gut ist, dann fühle ich mich massiv missverstanden. Und ähnlich kann man das bei Paulus und dem Judentum. Paulus sieht sich als Jude, der eben zum Glauben an Christus gekommen ist und das ist für ihn kein Widerspruch und er möchte seine anderen Glaubensgenossen davon überzeugen, manchmal mit Worten, die wir heute natürlich nicht dulden könnten. Also heute würden wir das natürlich nicht so sagen.
Man stößt also auf Widersprüche, wenn man einmal anfängt, alle Schriften des Neuen Testaments zu lesen. Man könnte sich etwa fragen, sollen die Glaubenden mutig auftreten, dem Zeitgeist widersprechen, wie Jesus, der mit den Fressern und Säufern zu Tisch sitzt, mit den Prostituierten und Zöllnern, wie Paulus, der mit den Unbeschnittenen ist? Ja und nein. Viele Briefe legen eher nahe, nur nicht auffallen. So bringt es Elisabeth Birnbaum auf den Punkt.
Also nicht nur bei den Evangelien, sondern auch in manchen anderen Briefen gibt es ja die strikte Aufforderung, sich eben nicht anzupassen. Also da steht Brief gegen Brief. Es gibt Briefe, die sagen, also der Judasbrief oder Jakobusbrief oder auch das Denken von Johannes ist ja eher, sich nicht an die Welt angleichen. Und dann gibt es andere Briefe, die sagen eben dieses massive Nicht-Auffallen schön anpassen. Ja, also wir haben beide Strömungen und ich finde, das ist auch etwas sehr Gutes, weil es uns zeigt, wir haben jetzt nicht eine Antwort, so quasi, die nehmen wir und das müssen wir jetzt immer und überall machen, sondern je nach Zeitumständen und je nach Situation gibt es vermutlich Zeiten, wo es besser ist, sich anzupassen. Es gibt dann aber auch Zeiten, wo man mutig aufstehen muss und auch gegen Widerstände sagen muss, so wir bleiben bei unseren Themen. Und für beides gibt es sozusagen Briefe. Und das ist sehr häufig in der Bibel so, dass das eine und dieselbe schwierige Thematik von mehreren Seiten angesehen wird und da gibt es eben unterschiedliche Antworten. Und für mich bedeutet das nur, dass wir nicht aus der Verantwortung genommen sind. Ich muss sozusagen mir anschauen, was waren das für Situationen und erstens, wie sind sie zu ihrer Entscheidung gekommen, dass das jetzt die bessere Wahl wäre, wenn ich es herausfinden kann. Und was wollen die damit, wenn sie jetzt sagen, sie haben das jetzt dann so gelöst, das Thema? Ja? Und diese Prozedur, diese Entscheidungsfindung, die können wir dann aus den Texten lernen. Aber nicht die vorgefertigten Antworten. In der Bibel steht, keine Ahnung, man soll sich anpassen und deswegen müssen wir jetzt immer und in jeder x-beliebigen Situation uns anpassen. Das wäre zu einfach.
Crashkurs Neues Testament. Wer hätte gedacht, dass man dabei dem Teufel begegnet? Gar nicht so selten. Und den Dämonen und dem Bösen. Haben wir da etwas ausgeblendet?
Das liegt daran, dass das tatsächlich im Neuen Testament sehr häufig vorkommt. Also auch Jesus spricht ja davon, von der Hölle. Und in der Briefliteratur kommt der Satan, der Teufel, sehr häufig vor und natürlich in der Offenbarung spielt er auch noch eine ganz große Rolle. Also das wird im Neuen Testament überhaupt nicht ausgeblendet, aber in unserer Rezeption und da muss man auch sagen, der letzten Jahrzehnte. Früher war das wesentlich häufiger und leider halt sehr häufig als schwarze Pädagogik verwendet, ja, also wo man dann gesagt hat, passt nur auf, liebe Kinder, und Jesus, der schickt euch dann in die Hölle oder was auch immer. Und diese Sichtweise, die wollte man dann spätestens ab den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht mehr haben und hat dann immer mehr diese drastischen Teile ausgeklammert. Und zurückgeblieben ist dann manchmal ein lieber, aber etwas blasser Kuschel-Jesus, wo man dann eben betonen wollte, dass Jesus die Liebe ist, was ja natürlich auch stimmt. Aber man hat eben diese Ecken und Kanten auch an Jesus immer mehr ausgeblendet. Und das ist verständlich, aber ich denke, das ist eben auch nur die halbe Wahrheit, weil es gibt so etwas wie das Böse. Es gibt schlimme Dinge in der Welt und es gibt auch eine Kraft dahinter. Wie man das dann genau nennt und ob man das dann mit Dämonen oder sonst was, das ist dann wieder eine andere Sache. Aber ich denke, dass man sich mit dem Bösen im weitesten Sinne, immerhin beten wir auch, erlöse uns von dem Bösen. Ja, das wäre ja hinfällig, wenn alles nur lieb und kuschelig ist. Und dass man sich damit auseinandersetzen sollte, das kann man vom Neuen Testament schon auch lernen, wenn man es als Ganzes liest.
Das Neue Testament als Ganzes lesen heißt auch die Apokalypse lesen, die Offenbarung des Johannes, vom endzeitlichen Kampf, von Gut und Böse. Hier ist eine Lesehilfe unerlässlich. Im Crashkurs von Bibelwissenschaftlerin Elisabeth Birnbaum und dem Grafiker David Kassel helfen die erwähnten drei Farben. Die Türkisen müssen sich entscheiden zwischen Gelb und Rot, Gott und dem Bösen.
Die Offenbarung ist ein Buch, das Buch fordert wirklich. Das fordert eine Entscheidung heraus und nicht nur dieses Buch, sondern gibt es noch ein paar andere, die tatsächlich uns in die Pflicht nehmen. Natürlich in der Offenbarung wird das sehr dualistisch auch dargestellt. Es ist ja auch ein Trostbuch für Leute, die verunsichert sind in ihrem Glauben und eigentlich schon so lange schlimme Dinge erdulden müssen und nicht wissen, ob es irgendwann mal besser wird. Und denen dann zu sagen, haltet's durch, euch wird irgendwann Gerechtigkeit widerfahren und dann werdet ihr merken, wie großartig es ist, dass ihr beim Glauben geblieben seid. Also das muss man schon dazu sagen.
Das Ende ist turbulent und danach leuchtet ein helles Bild. Elisabeth Birnbaum.
Diese Vision, in der dann uns quasi vorweg, wir würden sagen, gespoilert wird, schaut's nur mal, wie es ausgeht und dann wisst ihr schon, dass ihr eigentlich auf der völlig richtigen Seite steht, wenn ihr dabei bleibt bei eurem Glauben. Und diese große Vision ist daher in ganz drastischen Bildern, das hat auch der Grafiker wunderschön umgesetzt, dieses Blutrote des Bösen und dann dieses wunderschöne himmlische, das den Guten bevorsteht, da wird eben dann gezeigt, es kommt noch zu Kämpfen, zu Endzeitkämpfen, also es ist eine Apokalypse, es enthüllt die verborgene Endzeit und es wird eben diesen verunsicherten Gemeinden gezeigt, wie es denen ergehen wird, die sich jetzt eben nicht an den Glauben halten, also die gehen unter und auch ihre Bedränger, denen wird es auch schlechter gehen und andererseits, wie gut es ihnen gehen wird, weil sie dann mit allen, die an Christus festgehalten haben, da quasi im Himmel jubeln und mit Christus vereint und so weiter. Also die schönsten Bilder entstehen da. Und das Ganze eben als Entscheidungsfindung, dass die sich wieder sicherer sein können, ja, es hat Sinn, wenn wir bei diesem Glauben bleiben.
Entscheidungsfindung also, nicht Kaffeesud lesen. Trost in schwierigen Zeiten. Sehnsucht nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach dem ursprünglichen Paradies stehen am Ende des letzten Buches der Bibel.
Dieses himmlische Jerusalem, und das gefällt mir so gut, wenn dann eigentlich wieder an das erste Buch der Bibel, an Buch Genesis und an die Schöpfung wieder angeknüpft wird, wenn da plötzlich dieses Bild dieses himmlischen Jerusalems, wo wieder diese vier Flüsse entspringen und wo diese Obstbäume stehen, die immer Frucht bringen. Also da ist ganz deutlich wieder ein Paradies gezeichnet. Damit quasi schließt sich der Kreis und man kann im Grunde wieder von vorn zu lesen anfangen.
Elisabeth Birnbaum vom Österreichischen Katholischen Bibelwerk. Ihr Crashkurs Neues Testament, illustriert von David Kassel, erscheint dieser Tage im Wiener Dom Verlag.